Chips, Point of Sale, regenerative Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Markenführung, Greenwashing, Transformation, Mittelstand. Das alles wären potenzielle Keywords dieser Episode. Meine heutige Gästin ist Andrea Spielmann, Marketingchefin der Lorenz Snackworld. Ein Deep Dive rein in die Praxis. Es gibt viel zu verändern, auch und gerade am Snacksregal. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen.
Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen und ich freue mich, dass ihr hier und heute zuhört. Um mal gleich mit der Tür in euer Ohr zu fallen, wenn euch diese Episode hier gefallen wird, ja, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Noch cooler ist es, wenn ihr sogar kommentiert. Also wegen mir schreibt doch einfach Liebe oder so in die Kommentare. Fänden wir bockstark. Danke. Eingangs schon erwähnt, heute sind wir im Konsumgüterbereich FMCG unterwegs, also im täglichen Konsum. Es gibt im Wesentlichen zwei Lösungen, mehr Nachhaltigkeit in diesen täglichen Konsum zu bekommen. Die eine ist weniger Konsum. Insgesamt. Ja, das erscheint irgendwie einleuchtend, oder? Und die andere Möglichkeit ist mehr Konsum. Relativ gesehen. Damit meine ich, in gesättigten Märkten geht es doch darum, vorhandene, ich sag mal nicht nachhaltige oder im übertragenen Sinne fossile Angebote durch nachhaltige, bestenfalls sogar regenerative Produktangebote zu ersetzen. Also mehr Konsum vom Richtigen. Naja, und zu Punkt 1, weniger Konsum, dazu machen wir heute nichts. Was nicht heißt, dass eine intensive Auseinandersetzung im Marketing mit Dingen wie Degrowth oder Suffizienz keine Rolle spielt. Nein, im Verlauf des Jahres tauchen wir bestimmt tief ein in diese Materie. Heute sind wir bei Punkt 2 und besuchen Lorenz Snackworld. Denn auf diesen zweiten Weg haben sie sich gemacht. Das ist ihr Pitch, das ist ihr Playing Field und wir haben jetzt die Gelegenheit, mal reinzuhören in ihre Transformation der Lieferketten, des Marketings, der Kommunikation. Ja, und dafür gibt es in Neu-Isenburg keine kompetentere Person als, wie ich finde, Andrea Spielmann, CMO von Lorenz Snackworld. Hallo Andrea.
Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Nachhaltigkeitskommunikation war bis jetzt noch nicht hundertprozentig eure Sache. Zu groß der Respekt vor Greenwashing-Vorwürfen. Ja, und der langjährige Patron, Lorenz Balsen, war nicht sonderlich erpicht, über das eigene Unternehmen zu sprechen, oder?
Lorenz Balsen hat immer gesagt, lasst unsere Produktmarken sprechen, unsere Monobrands. Und nicht unsere Unternehmensmarke. Das ist viel wichtiger, dass die Leute unsere Marken lieben. Und ja, und das hat sich bei uns einfach auch fest verankert bei uns in der Kommunikation. Zum anderen ist es so, dass wir haben uns jetzt vor 4 Jahren auf den Weg gemacht mit der mittlerweile 4. Generation unter der Leitung von Moritz Balsen, also dem Sohn von Lorenz. Das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich in unsere Unternehmensstrategie zu verankern. Und da bekommt auch die Unternehmensmarke Lorenz natürlich nochmal eine ganz andere, eine neue Rolle. Und wir wollen aber schon auch vorsichtig sein mit dem, was wir kommunizieren. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir wirklich nur die Dinge kommunizieren im Bereich der Nachhaltigkeit, wo wir was vorzuweisen haben und nicht nur reine Absichtserklärung. Und ja, das ist immer so ein Balanceakt Nachhaltigkeitskommunikation. Das weißt du noch viel besser als ich. Und insofern ist auch ein Teil unserer Zurückhaltung darauf zurückzuführen, dass wir immer so ein bisschen, dass die Angst immer ein bisschen mitschwingt, des Greenwashings vielleicht bezichtigt zu werden, obwohl uns nichts ferner läge als das, wie man jetzt an Beispielen auch wie von DM sieht. Ja, das sind Beispiele, die lassen einen dann schon ein bisschen zurückschrecken im ersten Moment.
Ja, nicht nur euch zurückschrecken, sondern im Grunde genommen ganz viele werbetreibende Unternehmen, auch diejenigen, die wirklich wirksame Maßnahmen und bis hin zu veränderten, innovativeren Geschäftsmodellen in ihrem Unternehmen implementieren. Auch sie reden eigentlich nicht mehr darüber, aus Angst vor Greenwashing. Da haben wir uns selbst in der Branche im Grunde genommen die letzten Jahre einen Bärendienst mit erwiesen, indem wir jeden Korkdeckel als Nachhaltigkeitsinnovation gepriesen haben. Auf der anderen Seite trennt sich jetzt auch die Spreu vom Weizen, weil ich habe das große Glück, mit dir über wirklich wirksame Maßnahmen zu sprechen. Ihr seid ein Unternehmen, was Schwerpunkt quasi Risikolieferketten hat. Also die Produkte, die ihr herstellt im Nahrungsmittelbereich, wachsen auf den Feldern dieser Welt. Und gerade die Felder dieser Welt, die sind vom Klimawandel bedrohter denn je. Ihr habt euch auf den Weg gemacht, mitzuhelfen, dieses System nicht weiter, ich kann nicht sagen, so auszubeuten. Aber was konkret hat denn für euch den Ausschlag gegeben, dass ihr eure Lieferketten umbaut?
Also zum einen, weil wir Teil des, also weil wir produzierendes Gewerbe sind, sind wir abhängig von dem, was uns die Natur schenkt und gibt. Und wir haben über die vergangenen Jahre natürlich auch selber feststellen müssen, wie schwierig es geworden ist, beispielsweise Rohstoff Kartoffel, die Ernten richtig einzufahren über unsere Vertragslandwirtin. Heiße Sommer bedeutet, die Kartoffel hat Stress, die Kartoffel bekommt nicht genug Wasser, die Kartoffel bildet nicht genügend, genügend Knollengröße aus, etc. Und unsere Vertragslandwirtinnen hatten auch in den vergangenen Jahren oft Probleme, ihre Erträge einzufahren. Und damit haben wir ein Thema mit der Versorgungssicherheit. Und sehen natürlich aber auch, wenn man weiß, dass ein Viertel aller CO2-Emissionen aus der Lebensmittelproduktion kommt und da ein Großteil aus der Landwirtschaft, dann sehen wir natürlich, dass da ein Riesenhebel ist, auch das ins Positive umzukehren, wenn man dort kleine Schritte startet.
Ja, wo wir gerade auf Flughöhe sind, bleiben wir doch ganz kurz auf diesem Niveau. Unser Wissenschaftler im Team ist Friedrich Bohn. Er ist Biologe und Ökosystemmodellierer und kommt im Folgenden von den Chips zu den zukünftigen Herausforderungen für die Landwirtschaft. Ein paar Fakten dazu.
Auf der Erde leben heute etwa 8 Milliarden Menschen. Laut UN sollen die Zahl der Menschen bis zum Jahr 2050 auf etwa 10 Milliarden weiter anwachsen. Und alle diese Menschen brauchen natürlich etwas zu essen. Das Problem aber ist jetzt, dass die Landwirtschaft durchaus eine beachtliche Belastung für das Ökosystem Erde darstellt. Zum einen ist die Landwirtschaft für einen beträchtlichen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich und gleichzeitig ist die Landwirtschaft auch eine Bedrohung für die andere große Herausforderung, nämlich den Verlust der Biodiversität. Und Biodiversität wiederum ist wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. So ist es zum Beispiel so, dass damit aus Wurzeln und Blättern wieder fruchtbare Erde wird, eine Vielzahl von Bodenorganismen gebraucht werden. Regenwürmer kennen wahrscheinlich die meisten, aber auch so Sachen wie Springschwänze, Milben, Bodenbakterien und natürlich Pilze sind dafür essentiell. Das heißt, wir sprechen da in der Ökologie von sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Also sprich, ein Ökosystem leistet den Service aus Wurzeln und Blättern wieder neue Erde zu machen, für uns als Menschen, und in der Regel passiert das umsonst. Die Herausforderung ist es, eine Landwirtschaft zu entwickeln, die einerseits natürlich die Ernährungssicherheit sicherstellt, für bald 10 Milliarden Menschen, und auf der anderen Seite dafür sorgt, dass die Biodiversität erhalten bleibt und genauso auch die ganzen Ökosystemdienstleistungen.
Ja, und eine Möglichkeit, diese Quadratur des Kreises zu meistern, könnten Maßnahmen sein, die unter dem Begriff regenerative Landwirtschaft zusammengefasst werden. Andrea Spielmann über die Anfänge damit in ihrem Unternehmen.
Also für uns, natürlich haben wir nicht mit regenerativer Landwirtschaft als erstes begonnen. Also wir arbeiten seit vielen Generationen mit unseren Vertragslandwirtinnen in ganz Deutschland. Wir beziehen für unsere deutschen Kartoffelchips die Kartoffeln nur aus deutschem Vertragsanbau. Das heißt, wir haben erstmal eine gute Grundlage gelegt, überhaupt ein enges Vertrauensverhältnis und einen engen Austausch mit unseren Kartoffellandwirtinnen in Deutschland überhaupt zu haben. Und durch dieses Vertrauen, das war auch für uns die Grundvoraussetzung und auch für unsere Landwirtin, überhaupt ein solches Projekt mit uns aufzusetzen. Und wir haben uns Anfang letzten Jahres auf den Weg gemacht, haben ein Projekt aufgesetzt, zusammen mit einem Technologiepartner, Klim, der eine App entwickelt hat, mit derer Hilfe Landwirtinnen ihre Maßnahmen einmal festhalten können und wir sozusagen auch dann den CO2-Ausstoß oder die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unter anderem einmal quantifizieren können. Und so hat das Anfang letzten Jahres begonnen und mittlerweile sind etwa 10% unserer Vertragslandwirtinnen immerhin schon Teil dieses Projekts. Das ist nicht einfach, die Landwirtin davon zu überzeugen. Das gelingt am besten wirklich auch, wenn von uns Kartoffelexperten, also auch wir haben Kartoffelexperten im Unternehmen, die teilweise auch selber Landwirte sind. Und die mit den Landwirten sprechen zu lassen, ist für uns auch der größte Hebel, weil die wissen natürlich, welche Themen treibt ein Landwirt oder eine Landwirtin wirklich um und können auch Hilfestellung geben.
Was ist das Ziel? Also mit wie viel, also wie wollt ihr euren Anteil erhöhen in der Zusammenarbeit mit den Landwirten? Also wie hoch soll der Anteil werden die nächsten Jahre?
Also wir haben uns da ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, bei dem wir selber noch nicht wissen, ob wir es erreichen können, weil es sehr ambitioniert ist. Aber wir der Überzeugung sind, wenn wir uns diese ambitionierten Ziele nicht setzen, dann werden wir definitiv auch nicht alle Energie reinstecken, um es zu versuchen. Unser Ziel ist bis 2030 alle unsere direkten Kartoffellandwirtinnen, auf die wir direkt Zugriff haben sozusagen, in das Projekt mit reinzubekommen.
Also auf 100% gehen?
Ja. Das heißt aber natürlich nicht, weil das hat natürlich einen Zeitversatz, bis dann tatsächlich die Ernte von regenerativen Kartoffeln auch eingefahren werden kann. Ja, also
nur um das mal kurz noch holistischer zu sehen, ihr habt jetzt die Kartoffeln bei den Chips, ihr macht aber, ihr habt dann natürlich noch andere Rohstoffe. Wie sieht's denn da aus? Die nehme ich mal kurz mit in diese Welt.
Also wir werden das Projekt auch ausweiten auf unseren Rohstoff Weizen und auch auf Erdnüsse. Also wir werden das sukzessive weiter ausrollen. Wir haben jetzt erstmal mit den Kartoffeln begonnen. Warum? Weil wir natürlich zum einen wahnsinnig viele Kartoffeln benötigen im Jahr. Das heißt, da ist der Hebel auch besonders groß und weil wir den direkten Zugang zu unseren Kartoffellandwirten haben und das damit einfach auch sehr viel einfacher ist, die Leute wirklich ins Projekt reinzubekommen und davon überzeugt zu bekommen, dass die Antwort in unseren Böden liegt. Also die Antwort liegt in unseren, in gesunden Böden und das ist all das, was uns da antreibt.
Ja, die Antwort liegt in den gesunden Böden. Das klingt schon fast poetisch, oder? Aber es stimmt auch. Schauen wir uns das mal mit Blick auf die planetaren Grenzen an. Klimawandel. Was bindet in erheblichem Umfang CO2? Gesunde Böden. Artenvielfalt. Was sorgt im erheblichen Umfang dafür, dass Artenvielfalt erhalten bleibt? Gesunde Böden. Was dient als wichtiger Wasserspeicher für andere Ökosysteme, bindet Stickstoff und ist resilienter gegen Phosphor, das wir Menschen so einbringen? Richtig. Wir haben jetzt schon einige Male darüber gesprochen, über diese regenerative Landwirtschaft. Sie ist ein Konzept für den Aufbau und den Erhalt von gesunden Böden. Aber was ist eigentlich die Studienlage der Wissenschaft zu diesem Konzept der regenerativen Landwirtschaft?
Jetzt gibt es seit einigen Jahren eben einen Begriff, der immer wieder auftaucht, die sogenannte regenerative Landwirtschaft. Und seit 10 Jahren ist es so, dass dieser Begriff auch in der Wissenschaft immer mehr untersucht wird. Da das aber noch eine recht junge Disziplin ist, gibt es noch keine einheitliche Meinung in der Wissenschaft, was genau unter regenerative Landwirtschaft denn jetzt verstanden wird. Es gibt da so 2 Ansätze. Der eine schaut sich eher die Prozesse an, der andere eher das Ziel, was man mit regenerativen Landwirtschaft erreichen will. Was heißt das jetzt genau? Die Publikationen, die sich mit einer Verbesserung von Prozessen beschäftigen, schauen vor allem darauf, wie Landwirtschaft organisiert wird. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist, dass man bei regenerativen Landwirtschaft die Düngermittel reduziert oder Pflanzenschutzmittel reduziert, beziehungsweise die versucht, im Betrieb selbst herzustellen und somit eben keinen Import von außen in einen landwirtschaftlichen Betrieb mehr braucht. Ein anderer Aspekt, der häufig angeschaut wird, ist die Frage der Bodenbearbeitung, also wie gepflügt wird. Und hier ist es häufig so, dass man da eben Pflügetechniken verwendet, die nicht krass den Boden stören, sondern versucht, ihn möglichst minimalinvasiv zu bearbeiten. Der 2. Aspekt ist eben die Verbesserung von Zielen. Und da ist es so, dass man zum Beispiel das Ziel hat, dass die Biodiversität gesteigert wird oder dass ein Betrieb seine CO2-Bilanzen immer mehr drückt und im Idealfall eben eine Senke wird. Wenn man wiederum von der Zielperspektive auf regenerative Landwirtschaft schaut, dann ist es häufig so, dass ein Ziel der regenerativen Landwirtschaft ist, die Biodiversität zu steigern oder den Kohlenstoffgehalt im Boden zu verbessern, die CO2-Emissionen zu reduzieren, solche Aspekte. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist zu verstehen, dass regenerative Landwirtschaft nicht per se Bio bedeutet. Also man kann sich durchaus als regenerativen Betrieb momentan noch verstehen oder bezeichnen, ohne ein Bio-Siegel zu haben.
Also regenerative Landwirtschaft bedeutet nicht zwangsläufig Bio, zumindest noch nicht, und ist noch kein DIN-genormtes Verfahren oder so etwas. Aber für diejenigen Unternehmen, die ihre Wertschöpfungsketten umstellen auf vereinzelte Verfahren der regenerativen Landwirtschaft, ist das eine riesige Transformationsaufgabe. Auch im Marketing. Wie viel beschäftigt euch das so in eurem wöchentlichen Arbeitsumfang irgendwie, wenn du das so quantifizieren würdest, irgendwie Umbauarbeit in Anführungszeichen.
Du meinst jetzt Umbauarbeiten im Sinne der gesamten Transformation unseres Unternehmens?
Genau.
Oh. Mhm. Also mein Team, würde ich sagen, also mein Marketing-Team besteht aus Brandmanagement und Brand Communication. Darunter fällt auch Innovation. Die beschäftigen sich mit Sicherheit zu weit über 80% nur mit der Transformation unseres Unternehmens. Das beschäftigt uns seit 4 Jahren und geht ja wirklich in jeden Bereich rein. Also es ist jetzt kein, bei uns liegt die Verantwortung für Nachhaltigkeit nicht in einer einzigen Abteilung, sondern wirklich im gesamten Unternehmen. Wir wollen da nicht in Silos arbeiten, sondern es durch das gesamte Unternehmen diffundieren lassen. Und aber im Marketing koordinieren wir, was wir nennen, Brand Transformation Programme. Das heißt, für jede unserer Marken haben wir ein Transformationsprogramm aufgesetzt, von Rezepturüberarbeitungen, Verpackungsüberarbeitungen, Auslobungen, bis hin zu solchen Projekten wie regenerative Landwirtschaft. Das machen wir natürlich nicht alleine. Das ist immer ein crossfunktionales gemeinsames Bearbeiten dieser Themen, aber das sind weit über 80%. Ob Salzreduktion oder Recyclingfähigkeitsverbesserung oder Plastikvermeidung. Ja. Also das sind schon viele sehr komplexe Themen.
Sehr komplexe Themen. Wodurch lernt ihr in diesem Fall eigentlich mehr? Durch das, was klappt oder durch das, was nicht klappt?
Gute Frage. Man sagt ja immer, man lernt mehr durch das, was nicht klappt. Das würde ich auch erstmal unterstreichen. Ich muss sagen, zum Glück hat bisher bei uns noch nicht so vieles nicht geklappt. Natürlich haben wir ganz viele Erkenntnisse auf dem Weg, wo wir dann vielleicht auch mal kritisiert werden und wir merken, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen zu früh begonnen zu kommunizieren, oder vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen mehr Beweisführung anführen, um bestimmte Aussagen tätigen zu können. Das sind so Learnings, die wir auf dem Weg gesammelt haben. Aber bisher, toi, 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 da muss ich mal auf Holz klopfen, ist uns bisher keine sehr große Kritik irgendwo entgegengeschwappt.
Kommen wir mal zu den täglichen Herausforderungen eben. So, was für Stolpersteine begegnen euch denn auf dem Weg?
Das sind schon einige Stolpersteine, logischerweise bei diesen komplexen Themen. Zum einen würde ich mal sagen, wenn ich da ein bisschen globaler drauf schaue als nur aus dem Marketing heraus. Wir wollen als Unternehmen mehr, als wir uns leisten können. Das ist so die eine Challenge, der wir wirklich täglich begegnen. Also wir sind als Unternehmen unheimlich intrinsisch motiviert, auch die gesamte Unternehmerfamilie, diesen Prozess der mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Und da mangelt es natürlich an ganz vielen Stellen an den Ressourcen, also sowohl an Personen, also Personal, als auch an Geldern. Denn Nachhaltigkeit gibt es eben nicht zum Nulltarif. Ja, auch bei dem Thema regenerative Landwirtschaft. Wir unterstützen ja beispielsweise unsere Landwirtin nicht nur mit Know-how und Beratung, sondern auch finanziell, monetär, wenn sie bestimmte Ziele erreichen. Und wir wissen nicht, ob wir das jemals in Form eines klassischen Paybacks zurückbekommen. Das heißt, wir wollen eigentlich noch viel, viel mehr tun und stoßen da oft an unsere Grenzen dessen, was wir in der Lage sind, als Unternehmen, als, sag ich mal, mittelständisches Unternehmen wirklich zu stemmen. Die andere Herausforderung, der wir immer wieder uns gegenüber sehen, ist, wir können das nicht alleine schaffen und wir haben unheimlich komplexe Lieferketten. Also produzierendes Gewerbe per se, ich meine, stell dir vor, du hast Vorlieferanten, da sind Lieferanten dabei, das sind globale Riesen, ja, Aromenhersteller jenseits des Teiches. Du hast aber dann kleine Kartoffel, also Familienbetriebe wie Kartoffellandwirte in Deutschland. Das sind so unterschiedliche Strukturen und diesen Strukturen musst du auch erstmal gerecht werden innerhalb deiner Supply Chain. Und 83% unserer CO2-Emissionen kommen eben aus Scope 3. Das heißt, für uns ist genau dieser Bereich unheimlich wichtig, die vor- und nachgelagerte Lieferkette. Aber sie ist halt auch wahnsinnig komplex und unheimlich lang in unserem Fall. Und da immer so transparent auch an die ganzen Informationen zu kommen, die es braucht, das ist schon auch eine tägliche Challenge für ganz viele Bereiche, auch für uns im Marketing. Und ja, das ist in deinem Podcast ja auch an vielen Stellen schon erwähnt worden. Es ist alles wahnsinnig komplex. Also es hängt alles mit allem zusammen und bedingt einander und beeinflusst einander. Und wenn man das eine Problem gelöst hat, hat man vielleicht ein anderes dafür kreiert. Ja, was ist wichtiger beispielsweise, stellen wir uns die Frage, also was ist besser für die Umwelt? Weniger Plastik, weil eine Verpackungsfolie dünn ist, oder bessere Recyclingfähigkeit, weil eine dickere Folie vielleicht recyclingfähiger ist. Das sind so, ja, Daily Challenges, würde ich sagen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein Problem, und jetzt kommen wir sind ja auch ein Marketing-Podcast natürlich, und da geht es natürlich auch um Produktangebote am Markt, und ihr macht ja diese Chips. Ein Problem könnte sein, ihr seid am Point of Sale, folgende Situation, ich stehe am Supermarktregal, es ist Freitagabend, Feierabend, denke mich, kaufe noch was für den Abend ein, heute Abend gibt's Netflix, whatever, was für ein Programm, wie auch immer. RTL, der Bachelor, ich habe keine Ahnung, so, und ich hole noch was an Chips. Wie will man dort mit dem Produkt, was ihr habt, du sagst selbst, ihr habt hedonistische Produkte, für hedonistische Nutzungssituationen, wie will man da eigentlich mit dem Thema regenerative Landwirtschaft und Transformation kommen?
Das ist eine Riesenherausforderung. Ich habe da auch noch keine Paradelösung. Wir stellen uns die Frage, wie können wir regenerative Landwirtschaft am Regal, über das Produkt, in Kommunikation überhaupt einbetten, dass Konsumenten das verstehen, weil es ist unheimlich kompliziert, unheimlich komplex. Du kannst die Story von regenerativer Landwirtschaft nicht so simplifizieren oder dass man sie wirklich sofort greifen kann als Konsument. Ich glaube, es braucht einfache emotionale Bilder dafür. Ja, wir brauchen irgendwie so einen emotionalen Türöffner, der es den Konsumentinnen erlaubt zu verstehen, was dahinter steckt, ohne dass wir es vielleicht regenerative Landwirtschaft betiteln. Ja, also ich überlege die ganze Zeit, was kann es für ein Bild geben, das vielleicht synonym ist wie für die Biene, die für Biodiversität steht. Weil natürlich auch das Thema Biodiversität für Konsumentinnen auch es nicht leicht zu greifen ist. Mittlerweile vielleicht schon einfacher, weil man darüber jetzt schon viel gehört und viel gelesen und gesehen hat. Aber die Biene als sozusagen als Botschafter für Biodiversität, ein solches Bild suchen wir für regenerative Landwirtschaft.
Vielleicht braucht gute Kommunikation in diesem Fall, um als Snack, Thought and Dooley da aufzutreten, vielleicht mehr als eine reine Werbekommunikation, sondern mehr Kontextkommunikation.
Ja, ich glaube, dass man wahrscheinlich gar nicht umhinkommt, bei solchen komplexen Themen auch ja andere Wege zu gehen als bisher. Man muss Geschichten erzählen, dass die Herausforderung dabei ist, wie kannst du die Geschichte einerseits einfach erzählen, ehrlich, transparent, nachvollziehbar und gleichzeitig aber emotional, also so, dass sie bei den Menschen ankommt. Denn kein Konsument, egal über welches Format, möchte mit dem erhobenen Zeigefinger aufgeklärt werden. Also zumindest nicht in unserer, jetzt benutze ich das Wort hedonistischen Kategorie, wo eben der Genuss und die Lebensfreude nach wie vor im Mittelpunkt steht. Es braucht sicherlich andere Formate und nochmal einen etwas anderen Angang als bisher das reine Werben oder werbliche Verkaufen.
Generell, wenn das nochmal so wenn wir es auf eine höhere Ebene heben, konkret Konsequenzen für das Marketing, hast du da ein, zwei Punkte, was verändert sich da bei euch generell?
Also zum einen haben wir uns eine neue Mission gegeben, während wir, sage ich mal, bis vor 4 Jahren uns sehr, sehr stark auf die reine Lebensfreude fokussiert haben, die halt in unseren Produkten und in der Kategorie drinsteckt, haben wir jetzt uns auf den Weg gemacht, mit der Mission Lebensfreude und Verantwortung miteinander zu verbinden. Wir nennen das bei uns immer liebevoll, wir suchen die Quadratur des Kreises. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese Balance zu finden zwischen diesen beiden Polen. Dann haben wir unsere Markenstrategie angepasst. Das habe ich eingangs schon erwähnt. Also während sonst oder bisher die Marke Lorenz eigentlich immer nur so ein Qualitätsabsender war, bekommt die Marke Lorenz jetzt eine viel größere Visibilität und auch eine neue Rolle bei uns im Portfolio zugewiesen. Und dann Ja, und das ganze Brand Transformation Programm, was wir vor 4 Jahren gestartet haben, das wird uns auch dauerhaft weiter begleiten. Und da fassen wir wirklich alles an. Jedes einzelne Produkt in unserem Portfolio wird angefasst. Jede Folie, jede Rezeptur. Und die große Herausforderung ist, dass wir eben mit einem Portfolio arbeiten und mit Strukturen arbeiten, die seit 135 Jahren existieren. Also nicht natürlich alle unverändert, aber anders als bei einem Unternehmen, das sich auf den Weg der Nachhaltigkeit macht, indem es ein komplett neues Geschäftsmodell aufsetzt, haben wir die große Herausforderung, das Bestehende wirklich komplett umzuwandeln, wie so ein altes Haus, was man komplett neu restauriert und renoviert, ja, versus einem Neubau.
Zum Abschluss, du bist jetzt eine ganz langjährige CMO, eine ganz erfahrene schon. Du hast schon einige Marketing-Schlachten da gefochten die letzten Jahre. Aber hättest du das mal träumen lassen über solche Sachen wie ausgetrocknete Böden, Resilienz von Ökosystemen, Regeneration und so weiter und so fort zu reden, dort einzusteigen, zu reüssieren und das irgendwo auch in eine wie auch immer geartete Form von Markenführung zu übertragen?
Klares Nein. Wenn ich jetzt, sag ich mal, wirklich viele Jahre zurückdenke, klares Nein. Es war zwar schon immer, weil wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, haben wir uns schon immer der Verantwortung gestellt. Nichtsdestotrotz ist das Thema der Nachhaltigkeit bei uns vor 4 Jahren wirklich erst so richtig in die Unternehmensstrategie integriert worden. Und damals, also jetzt vor vielen Jahren, bin ich immer noch davon ausgegangen, dass es in diesem Konstrukt wahrscheinlich bleibt. Man hat halt ein CSR-Team im Unternehmen, wie wir das 2010 installiert hatten. Und die machen Vorschläge und die gehen CSR-Projekte an und man unterstützt diese Abteilung, sage ich mal, dabei. Aber ich finde es fantastisch, was wir uns da vor 4 Jahren vorgenommen haben, auch wenn es uns jeden Tag wirklich auch sehr viel Energie und Nerven kostet im gesamten Unternehmen, in allen Abteilungen, weil es unheimlich anstrengend ist. Aber man wird dafür natürlich auch belohnt, wenn man dann, wenn dann etwas fertig geworden ist, wenn man etwas im Regal sieht, wenn man für etwas, ich sage jetzt mal auch, vielleicht auch mal eine positive Rückmeldung bekommt. Und vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe gestern von jemandem aus meinem Team eine Rückmeldung bekommen, also eine E-Mail von einer Konsumentin, die eine ganz, ganz süße E-Mail an unseren Verbraucherservice geschrieben hat, in dem sie sagte, ich finde das so fantastisch, dass ihr auf euren Produkten auf der Vorderseite schon kommuniziert, ob euer Produkt vegan ist. Weil ich bin Veganerin und so muss ich gar nicht lange überlegen. Ich kann vor dem Regal stehen und ich erkenne sofort, das kann ich essen, das kann ich nicht essen. Und diese E-Mail war so süß geschrieben, die hat bei uns sofort im gesamten Unternehmen die Runde gemacht, weil wir uns über solches Feedback unheimlich freuen.
Andrea, ich danke dir, dass du zur Verfügung gestanden hast. Danke, dass ich da oder wir da reinhören durften und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Rock'n'Roll.
Vielen Dank, Frank. Es hat mir Spaß gemacht.
Gib mir ein B.
B.
Gib mir ein A.
A.
Gib mir ein M.
M. Ben, Bock auf Morgen.
Ja, so sieht's aus. Jetzt machen wir diesen ganzen Wuhu im Unternehmen, schaffen ganz neue Werte, helfen aktiv mit Klimawandel, Artenvielfalt und andere ökologischen Auswirkungen weniger schlimm werden zu lassen. Ja, was macht man damit am Regal tatsächlich? Wie schaffen wir es, nachhaltige Angebote am Regal mainstreamfähig zu machen, sodass nicht nachhaltige Angebote rauskommen aus dem Regal? Das ist ein Thema, was wir beim BAM Bock auf Morgen Festival am 25. und 26. September 2024 in Berlin nochmal intensiver behandeln werden. Mehr dazu gibt es auf unserer Webseite www.bock.am/festival. Alles in den Shownotes verlinkt. 25. 26. September 2024 zum zweiten Mal das erste Marketing-Festival, das Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Das von mir, euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiederhören.